Läuft schon?
Matthäus 22, Vers 33 haben wir letzte Woche aufgehört. Vor 2 Wochen. Haben gesehen, jetzt gerade ist so der letzte Kampf zwischen den Religiösen mit Jesus, sind die letzten Stunden von Jesus, die letzten Tage zu ihm und Jesus lehrt nochmal das Kostbarste und das Wichtigste und wir sehen das jetzt wirklich, naja, also jetzt ist es wirklich am Brennen, ne? So die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer halt, die wollen ihn jetzt wirklich töten und jetzt stellen sie ihn echt an den Pranger. Jesus ist in Jerusalem eingeritten mit seinem Esel und hat gesagt, so, das war's, das ist jetzt mein Weg zum Kreuz. Also Jesus ist sich schon bewusst, also eigentlich ist er schon auf diesem Kreuzweg jetzt. So, und er hat gesagt, aber hey, ich komme wieder und hab keine Angst. Ne? Und er kommt da rein und du siehst, dass alle Religiösen, die eigentlich Christen sein sollten, ne, an Messias glauben und auf ihn warten, ne, und ihn annehmen, so, die sagen, wer Gott ist und wie er denkt und was er will von seinem Volk, ne, so, die Kirche Jesu. So, du siehst es, die zu Jesus kommen in den Tempel und ihn herausfordern mit allen Streitfragen, die sie selber im menschlichen Verstand nie klären konnten. Ja? Wo es immer Streitigkeiten gab untereinander, unter den Konfessionen. So, ne? Und Jesus beantwortet die Fragen so, dass alle immer dastehen und sagen, oh, das verwundert mich ja jetzt, ich frage dich lieber nicht mehr. Ne? So, er stellt sie alle bloß. Ne? Und Jesus hat es nie getan, aber du siehst ja, sie kommen zu ihm und fordern ihn heraus. Ne? Sie wollen kämpfen. So, und deswegen stellt Jesus sie bloß. Aber ich weiß auch, in den Gesprächen kommen einige zum Glauben. Ne? So, und das ist halt toll. Und so, weil Jesus erzählt nur die Wahrheit, das, was die Schrift sagt. Und die Leute merken einfach, Gott ist anders. Ne? Da komme ich nicht an. So, Gott ist mehr als nur eine Form. Gott ist mehr als nur meine Doktrin. Gott ist mehr als nur meine Überzeugung. Ne? So, die Wahrheit ist viel tiefer. Die Liebe ist viel tiefer als das, was ich verstehe oder von was ich überzeugt bin. Ne? Das sehen wir auch in unserer Christenheit heute. So Streitigkeiten und Gelaber über Doktrinen und Ansichten und Überzeugungen und Gewohnheiten. Ne? Gott steht da genauso drüber wie hier bei den Pharisäern und Sadduzäern. Ne? So. Und das muss uns klar sein. Und wir sollen nie einen Streit anfangen oder provozieren oder überzeugt sein, weil Gott sagt, den Hochmütigen, den demütigt er. Ne? Und wenn ich jetzt ankomme und sage, ich lese die Bibel, ich bin überzeugt davon, dass es so gemeint ist, ne, und mich dann hinstelle und sage, so ist Gott und nur so und nicht anders, so dann bin ich hochmütig, weil was weiß ich denn schon? Ne? In einem Jahr zeigt mir Gott was Neues und ich denke so, oh Mann, so tief habe ich gar nicht gesehen, stimmt, die Seite gibt es ja auch noch. Ne? So von daher sagt Jesus jetzt, worauf es wirklich ankommt und worauf seine Kinder eigentlich wirklich gucken sollen. Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, da versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, ja, und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite, das ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und auch die Propheten. Und lass uns mal Markus aufmachen, weil da sehen wir es noch ein bisschen tiefer. So, da war nämlich noch mehr. Markus 12, Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte. Da war, die Schriftgelehrten kamen und stellen Jesus da vom Pranger und denken, jetzt haben wir ihn, und dann sagt Jesus was und die denken, Mist, jetzt sind wir schon blamiert. Eigentlich sind wir die Doofen, gerade vom Volk. So. Und, aber da ist ein Schriftgelehrter in der Gruppe, der steht da, der hört mit, der sieht Jesus, der hört Jesus und irgendwie denkt er sich, Mensch, krass, so ein toller Mann irgendwie, interessant, ne? Und er hat den Mut und er geht nochmal vor Jesus hin. Und dieser Typ, wo war's denn? Ach, hier. Und er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte und fragte ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Ne? Und ich denke wirklich, dass er auch wissen will, auch wenn er vielleicht versucht, ne, weil seine Leute stehen da drum und ich meine, ne, will sich ja jetzt nicht outen, aber du wirst gleich sehen, dass er auf dem Weg ist. Ne? Und er steht da und sein Herz hat trotzdem diese Frage und das Herz weiß, das ist irgendwie von Gott ein Gesandter, der aus Gott heraus redet. Und das möchte ich jetzt wissen, weil er ist ja Schriftgelehrter, er studiert die Gesetze, ne? Die Gebote und er liebt anscheinend die Gebote und Gesetze und seine größte Frage ist, was ist das wichtigste Gebot, das ich halten muss? Ne? Und Jesus antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, also höre Gottes Volk, nicht die Heiden. Also für die gilt das Gesetz hier nicht, so wie das manche Christen sagen. Für die ganze Menschheit gelten die 10 Gebote? Nein. 10 Gebote hat Gott gegeben für sein Volk. Die gelten natürlich auch für alle Menschen, ne? Aber das Halten ist ihnen unmöglich. Ne? So. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Ne? Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du gesagt hast, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und alle Schlachtopfer. Hey, das ist ein toller Typ hier. So, weil er was begriffen hat, was die religiösen Führer damals nicht begriffen haben. Sie haben gedacht, Schlachtopfer und Brandopfer ist mehr als das praktische Leben, das Gott ihnen gibt. Das Leben in Gott und die Gemeinschaft mit ihm. Sie haben das nicht verstanden. Sie haben sich auf dieses Konstrukt konzentriert, diese Äußerlichkeiten, diese Formen. Ne? So, und wir haben gesehen, dass Jesus kurz bevor die anfangen mit ihm zu kämpfen, er in den Tempel reingeht und den Tempel zum zweiten Mal reinigt. Ne? Und sagt, das ist ein Bethaus, das ist ein Haus, wo der Mensch die Schöpfung mit seinem Schöpfer Gemeinschaft hat. Das ist der Ort, wo der Mensch hinkommen kann, um mit seinem Schöpfer zu reden. Ne? Und er schmeißt alles raus, weil die sitzen da und sie haben ihre Schlachtopfer und ihre Brandopfer und bescheißen das Volk Gottes. Ne? Sie sagen, dein Opfer ist nicht gut genug, du musst eins von uns kaufen. Ne? Und dann musst du erstmal das Geld wechseln und dann machen wir nochmal Profit. Ne? So. Und Jesus stellt alles auf den Kopf und Jesus beschreibt dir genau die Kehrseite. Und das ist das, was damals die religiösen Führer vergessen haben. Sie waren blind dafür. So, es geht um die Liebe zu Gott, es geht um die Liebe zu den Menschen und da geht es ums Verhalten. Ne? Und es geht um die Gemeinschaft. Ne? Und wie er hier gesagt hat, dies ist das Erste unter allen. Höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herr allein. Und du sollst keinen anderen Gott anbeten. Ja. Das Erste, was Jesus hier sagt, ist nicht Liebe, sondern das Erste, was Jesus hier sagt, ist, zuallererst muss es erstmal dein Gott sein und werden. Und nicht nur das, wenn er dein Gott ist, dann muss er auch dein Herr sein. Das heißt, du bist sein Sklave und sein Diener. Das sind die Voraussetzungen, um zu lieben. Weil was nützt es dir, einen Gott zu lieben und dich für ihn hinzugeben und für ihn zu opfern, dein Leben, wenn du ihn gar nicht kennst? Was nützt es dir, christlich zu tun und christlich zu sein und das alles zu machen, was in den Gesetzen steht oder was man in deiner Gemeinde macht, wenn Gott überhaupt nicht dein Herr ist? Dann bist du der Herr und machst aus ihm, was du willst. Ne? Die Voraussetzung ist, es muss dein Gott sein und du musst sein Kind sein. Das heißt, du gehörst zu seinem Volk, du bist wiedergeboren, du bist eine neue Kreatur und du musst ihn zum Zentrum setzen in deinem Leben. Er muss unser Herr sein, er muss der sein, der sagt, wo es lang geht. Wir müssen die Knechte sein, die zu ihm kommen und sagen, ich habe mich dir freiwillig verkauft aus Liebe und jetzt gehöre ich dir und was willst du? Was ist dein Wille? So wie Jesus immer gefragt hat, Herr, Vater, deinen Willen will ich tun. Ich tue den Willen des Vaters. Das ist der einzige Grund, warum ich da bin. So, den Willen des Vaters. Ich rede das, was er mir sagt, das gebe ich weiter. Genauso wie wir jetzt einen Gott haben, einen Herr haben, und wir strecken uns aus nach seinem Geist, um zu hören, was wir sagen sollen, um zu hören und zu fragen, was wir tun sollen, um zu fragen, welchen Weg sollen wir gehen, um zu fragen, ist die offene Tür von dir offen oder hast du eine ganz andere Tür für mich, durch die ich gehen soll? Und dann sagt Jesus, wenn das gegeben ist, dann kommt die Liebe. Und die Liebe, hier ist diese Agape-Liebe. Ne? Wisst mal alle, ich sage es nochmal, man weiß mal nicht, wer zuhört. Es gibt drei Arten von Liebe. Ne? Wir Deutschen, wir sind primitiv, die Amis auch, wir kennen nur Love, Liebe. Punkt. Ne? Deswegen ist es auch so verwirrend mit Hollywood und so, weil für uns alles Liebe ist. Ne? Aber da sind die Griechen weit voraus gewesen. Die haben verschiedene Wörter für Liebe. Und das eine, ich habe jetzt die Dinger da vergessen, kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Eine ist Bruderliebe. Ne? Weiß jemand? Ach, was weiß ich. Leckeres Steak, ne? Filet. Und die Bruderliebe und sagt so viel aus wie, dass man miteinander verbunden ist. Ja, ob man sich mag oder nicht, so man gehört zusammen. Das ist eine besondere Verbindung. Ne? Und ein Bruder und eine Schwester, die sich gut verstehen, das sind mehr als Freundschaft. Ne? Du kannst nie so eine Beziehung zueinander haben zu einem Freund wie zu einem Bruder. Ne? Weil einen Freund kann man verlassen, einen Bruder nicht, den hast du dein Leben lang. Genauso ist es auch die Liebe untereinander unter Christen. Wir sind Brüder und Schwester. Das ist dieses Wort. Ne? So, wir sind miteinander verbunden, ja. Wir sind von der gleichen Familie. Und wir gehören alle zueinander, ob wir uns mögen oder nicht, ob wir uns nerven oder gut verstehen. Ne? Wir sollen uns mit dieser geschwisterlichen Liebe lieben. Und zwar mit diesem, wir gehören zusammen. Meine Familie ist total verstritten. Das sind alles Dickköpfe und stolze Menschen. Ne? Meine Großeltern haben 6 Kinder. Ich kenne eigentlich wirklich nur 2. Eine ist meine Mama, die andere ihre Schwester. Ne? Und das ist schade, aber trotzdem, wenn wichtige Familienfeste sind, dann kommt die Familie zusammen. Ob sie sich so im Alltag meinen oder nicht. Doris Beerdigung von der Oma. Ne? So ein Bruder und Schwester total verhasst und verstritten, die reden seit 10 Jahren nicht miteinander und die Mutter stirbt und alle stehen auf einmal vereint, ohne Streit, ne? Bei der Beerdigung. Das ist diese Brüderliebe. Man kommt einfach nicht raus. Ne? Und dann gibt es diese leidenschaftliche Liebe, die eine Frau zum Beispiel zu ihrem Mann oder Mann zur Frau hat, wenn sie so gerade so frisch verliebt sind. So diese sexuelle Liebe. Ne? So dieses Entbrennen in Leidenschaft füreinander. So. Ne? Wie, weiß nicht mehr, hab vergessen, wie das hieß. Nennen muss. Eros. Danke. Oh, meine Frau ist toll. Ne? So wie Eros Ramazzotti. Leidenschaft in der Musik. Schlechter Vergleich, okay. Ne, und das ist eine andere Form von Liebe. Wir lesen hier nur Liebe, ne, aber damit, wenn da Eros steht statt Liebe, dann der meint das halt dieses heiße Verlangen zueinander. Und dann gibt es noch die dritte Form, wenn bei uns in Deutsch Liebe steht, und das ist Agape. Das ist das Einzige, was ich mir merken kann. Das ist diese göttliche Liebe. Und die hat nichts mit Gefühlen zu tun, wie Eros. Und die hat auch nichts mit Verbundenheit oder sowas zu tun, so wie die Brüderliebe, sondern das ist eine Liebe, die unseren Charakter ausmacht. Das ist was Praktisches. Die besteht mit Gefühlen und ohne Gefühle. Also die besteht mit Verbundenheit und ohne Verbundenheit zueinander oder zu der Person. Selbst jemand ganz Fremdes, den man gar nicht kennt, kann man auf diese Art mit dieser Liebe begegnen. Und das ist die Liebe, die hier steht, Agape. So ein Liebe Gott, wenn du zu ihm gehörst, dann liebe Gott mit der Agape-Liebe. Agape Gott. Und diese Liebe kennen wir ja aus 1. Korinther 13. Ich lese mal vor, was diese Liebe ausmacht. Die Agape ist langmütig. Und sie ist gütig, also nett. Es sind jetzt alles Sachen, die sich nicht auf uns beziehen. Wer ist langmütig mit sich selbst? Natürlich, aber ne, das ist damit bestimmt nicht gemeint oder gütig, ne? So, und die Liebe ist gütig. So ein gütig natürlich zu jemand anderes. Die Liebe beneidet nicht. Ne? Also ich beneide mich sehr selten. Ne? Die Agape ist eine Sache, ist die Form der Liebe, die sich von einem selber weg zu jemand anderen bezieht, um den zu segnen, was Gutes zu tun. Die Agape kostet was. Agape ist ein Opfer. Agape macht einen nicht reich, sondern jemand anderes. Sie bläht sich nicht auf, damit sind nicht Blähungen gemeint, sondern macht sich halt, guck mal, wer ich bin, guck mal, was ich weiß, guck mal. Sondern sie sieht lieber ein bisschen dümmer aus und ein bisschen hässlicher, damit jemand anderes vielleicht ein bisschen hübscher aussieht. Ne? Und auch nicht so doof wirkt. Sie ist nicht unanständig. Und das betrifft eher uns Männer. Ne? Also sie pupt nicht oder erzählt nicht über die Länge des Gekoteten, so, wenn eine Frau dabei ist. Ne? Manche machen das ja. Sie sucht nicht das Ihre. Ne? Sie lässt sich nicht erbittern. Es ist schwer, auch diese Agape anzuwenden in der Ehe, ist wirklich das Schwerste überhaupt. In der Gemeinde, ich sehe euch 3 Stunden und dann gehe ich. Gut, da kann ich mich noch bemühen, aber zu Hause sind es dann 24 Stunden in allen Situationen, die da sind. Diese Bitterkeit ist nicht in dieser Agape. Die hat da nichts zu suchen. Sondern die Agape wehrt einfach alles ab und sagt, du hast mich gerade verletzt, du warst gerade unfair zu mir. Ich stehe da drüber, weil das hat überhaupt nichts in mir zu suchen. Gott wird das dann richten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Und was ist gerecht? Gerecht ist Jesus. Gerecht sind wir in Jesus. Gerechtigkeit ist alles das, was richtig ist. Recht. Und richtig ist das, was der sagt, der als einziges wirklich wichtig ist, Gott. Und zu erfahren, was wirklich richtig ist, müssen wir die Bibel lesen. Und Gott kennenlernen. Und alles, was anders ist als Gottes Charakter, ist nicht richtig, ist nicht gerecht. Es kann moralisch gerade in der Zeit super sein, aber das bedeutet nicht, dass es vor Gott gerecht ist oder richtig. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Und die Wahrheit ist so ein Ding. Die Wahrheit ist eine Sache und die ist schön und die ist richtig und die ist gerecht, aber die Wahrheit tut immer weh. Meistens, oft. Wenn du in Bereichen oder mit Menschen zusammen bist, die diese Wahrheit als Unwahrheit erklären oder fühlen. Jesus hat gesagt, ich bin die Liebe. Im 1. Johannes steht es, Gott ist Liebe. Für mich ist Jesus Gott, also ist er auch die Liebe. Und er sagt von sich selber, haben wir vor 2 Wochen, glaube ich, gesehen, ich bin der Eckstein, an dem man sich stößt. Ich bin der Eckstein, wo, wenn man da drauf fällt, der zerschmettert. Die Wahrheit ist ein Eckstein. Und viele machen aus Jesus heute ein Wollkissen. Okay, ne? Ich nicht. Jesus bleibt bis in alle Ewigkeit, na nicht bis in alle Ewigkeit, aber bis diese Welt gerichtet ist, ein Anstoß, ein Eckstein. Und jemand, der sich nicht freut an der Wahrheit, ne? Sondern der wird sich daran stoßen und wehtun. Das ist so. Die Wahrheit tut weh. Aber trotzdem freue ich mich an diese Wahrheit und ich freue mich auch, dass ich diese Wahrheit erkennen darf. Weil die konnte ich früher nicht erkennen. Ich studiere meinen Jesus und erkenne die Wahrheit schon mehr und mehr. Sie erträgt alles, sie glaubt alles und sie hofft alles und sie erduldet alles. Die Liebe, die hört niemals auf. Jesus hat gesagt, die Menschen werden an der Liebe erkennen, dass ihr zu mir gehört, wer ich bin. Was ist jetzt diese Liebe? Wir haben es gelesen, diese Liebe ist absolut nichts Äußerliches. Die Liebe ist was, ist ein Charakterzug, der in uns drin ist, ein Herz, eine Einstellung, einfach so ist man halt, so macht man es halt. Und wenn es nicht da ist, dann bemüht man sich so zu sein und so zu tun und so zu fühlen, dann ist es Arbeit. Aber die Agape selber, das ist einfach so. Du bist einfach langmütig, du bist gütig, du bist barmherzig. Ne? Du suchst nicht deins, sondern das Nächsten. Das ist einfach, du bist einfach so. Das ist dann, wenn man wirklich liebt. Und Paulus sagt dann, wir müssen in diese Liebe wachsen. Ne? Und wir müssen diese Tiefe und Länge und Höhe und Breite der Liebe, die müssen wir suchen. Da müssen wir uns drauf konzentrieren. Jesus hat gesagt, liebt mich mit eurem ganzen Denken. Und wenn ich das liebe, dann heißt es, dass ich langmütig und die Wahrheit suche und dass ich drüber nachsinne und denke und geduldig bin, auf die Verheißung, die mir das Wort gibt, hoffe und daran auch glaube. So, dass das der Grundstein ist, worauf ich baue. Er hat gesagt, denkt nach. So, ich wünsche mir, dass ich in euren Gedanken wohne, und zwar von früh bis zum Abend. Predigt zu lange? Gut. Ne, und ich habe das gemerkt, so, lies in Gottes Wort und dein Kopf wird aufgeräumt. Deine Gedanken öffnen sich. Du hast mehr Frieden und mehr Freiheit und mehr Jesus drin. Gucke ich zu viele Filme oder lenke mich zu sehr ab oder lese zu viele Bücher, selbst wenn sie christlich sind, so, oder rede mit zu vielen Leuten. Ne? Das bleibt alles drin und das ist wie ein Chaos und ein Wirrwarr von Nichtigkeit, von Weltlichkeit. Ein Wirrwarr von sinnlosen Gesprächen, ein Wirrwarr von sinnlosen philosophischen oder psychologischen Tricks, so, die in meinem Kopf rumschwirren und die ich dann erstmal klären muss mit Gott. Ist es jetzt von dir oder nicht? Ne? So. Wir prüfen ja alles, was wir in uns reinlassen. So, ne? Aber je mehr Zeit ich natürlich für Gottes Wort nehme und für ihn, desto mehr ist natürlich von ihm drin. Das ist schon geordnet. Das ordne ich schon, wenn ich vor ihm knie und vor ihm sitze und mit ihm rede und lese und ihn frage und er es mir erklärt, dann kommt das alles schon geordnet hin. Er stapelt das genau die Fächer, wo es rein muss. Ich weiß genau, das kann ich so, wie ich es gehört habe, rausnehmen und anwenden. Das kann ich gleich so, wie es kommt, essen. Ne? Das muss ich erst. Nicht erst auspacken, gucken, was drin ist und ob es noch gut ist. So. Und Jesus sagt, lieb mich mit deinem ganzen Verstand, lass mich da rein. Ich möchte Zeit da drin verbringen. Warum? Weil die Liebe ja was bewirkt, nämlich Früchte. Wer in der Agape lebt und in der Agape wächst, so, der wird natürlich die Früchte der Agape auch ernten. So. Und was ist diese Liebe? Die Liebe des Geistes, die Früchte des Geistes. Was sind das für Früchte? Die Früchte des Geistes. So, Liebe. Agape. Agape ist die Frucht des Geistes. Und was sagt er weiter? Güte, Sanftmut, Milde. Hab vergessen. Ne? So, all die Sachen, die wir gerade gelesen haben, sind Früchte vom Geist. Ne? So, da verändert sich was in uns. Das bewirkt die Agape. Wenn wir uns auf die Agape konzentrieren und Zeit nehmen mit Gott, das ihm geben und auch annehmen und erfahren, wie er ergabt, wie er liebt in seiner Liebe, so, dann wird das unser Charakter verändern, unsere Einstellung, unser Denken. Und was war noch? Unser liebt mich mit eurem ganzen Denken, mit eurem Verstand und liebt mich mit eurem ganzen Kraft. Ne? Das heißt, all die Zeit, die ich habe, all die Mittel, die ich besitze, all die Möglichkeiten, so, die ich habe, die möchte Gott haben. Ich bin Verwalter von meiner Lebenszeit, sagt er mir. Jeden Tag eigentlich. Hey, du verwaltest. So. Und entweder bist du ein guter Verwalter oder du bist ein nicht so guter Verwalter. Oder du bist ein echt mieser Verwalter. Dann bist du der, der alles verbuddelt. Ne? So. Aber Jesus sagt, das, was du hast und das, was du bist und das, was du dir wünschst, deine Träume und deine Hobbys, deine Freunde, so, deine Zeit, sogar dein Beruf, ist alles meins. Und Jesus ist da eifersüchtig und Jesus verlangt es auch von uns. So, er sagt, all deine Kraft, mit all deiner Kraft möchte ich geliebt und getragen werden. Und das ist schön. Und was sagt er noch? Lieb mich mit deinem ganzen Herzen. Und was ist das Herz? Das sind im Herzen unsere Wünsche, ne? Unsere Träume. Und das sind wir. So, was wir vorstellen, wie wir mal sein werden wollen, oder was wir am liebsten gerade tun wollen, das ist unser Thron. Entweder sitzen wir da drauf oder Gott sitzt drauf. Und Gott sagt, all deine Wünsche und deine Träume, deine Visionen, deine Pläne, deine Hoffnungen, all deine Ängste, deine Nöte, so, und all das, was du dir ausmalst, auch dein Ansehen vor den Personen oder deinen Einfluss in der Welt oder sonst irgendwas, in deiner Familie oder bei deinem Mann später oder sonst irgendwas, in der Gemeinde, all das, was du gern sein willst, möchte ich, dass du mir das gibst. Lieb mich mit deinem ganzen Herzen. Da möchte ich komplett auf dem Thron sitzen und alles verwalten. Warum sagt er das? Will er nicht mehr, dass ich lebe und Spaß habe? Nee, das, weil er weiß, dass ich so zum Frieden und zur Ruhe komme. Dass ich ein Segen werde für andere. Und wenn ich ein Segen bin für andere, dann heißt es, dass ich zuvor gesegnet wurde. Er sagt so, Mann, ich möchte das alles, diese ganze Last, die die Menschen tragen, wegnehmen. Und ich würde es jetzt tragen. Und ich möchte, dass du einfach entspannt durch dein Leben gehst mit mir. Ja. So, glaub mir, ich habe einen Plan und du bist drin und du kannst dich komplett in meine Hand legen. Das heißt nicht, dass wir nichtsnützig da sitzen, wie kleine Blumenkinder. Ne? Wir sollen ja erwachsen werden und ich glaube, viele Christen sollten das mal hören, dass man als Christ auch erwachsen durchs Leben gehen kann. Ne? So, aber das bedeutet, ich brauche mir keine Sorgen um nichts machen. Ich brauche keine Angst mehr haben vor Menschen oder irgendeiner Situation, die auf mich kommen könnte. Wenn Gott nicht will, dass ich den Job verliere, dann verliere ich ihn nicht. Auch wenn ich zur Wahrheit stehe. Auch wenn ich nicht betrüge. So. Weißt du, wenn Gott will, dass eine Gemeinde kaputt geht, dann geht sie kaputt. Und er macht irgendwo eine neue auf. Wenn er will, dass die wächst, dann wächst die. Egal, was Satan da sagt oder will. So. Er sagt so, egal, was in deiner Hand ist, hast du gerade kein Geld und weißt nicht, wo du Essen herkriegst. Das gehört auch zu unserem Herzen. Das sind Wünsche, die wir haben und Nöte. Ne? So, und Jesus sagt so, ich möchte das alles besitzen, weil ich das gut führen kann. Aber das ist eben das Ding. Die Agape kann nicht genommen werden. So, Gott kann das nicht von uns einfach nehmen oder in uns reinprogrammieren. Agape ist freiwillig. Agape ist eine Entscheidung. So, und eine Entscheidung, die man nie wieder zurücknimmt. Agape ist treu. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben, und so ist es. In alle Ewigkeit. So. Egal, wie doof ich mich benehme, er wird mich weiter lieben, bis in alle Ewigkeit. So. Gott hat sich entschieden, zu bezahlen, und fertig. Ich habe angenommen, und damit ist das Geschäft gemacht. Vertrag ist beschlossen. Da kommt Gott nicht mehr raus. So. Ne? So. Und er will auch nicht raus. Bei Agape entscheidet sich und steht dazu. Und er sagt so, das möchte ich für euch. Ich möchte, dass ihr euch freiwillig aus Liebe heraus entscheidet. Aber dann zu der Entscheidung auch steht und alles tragt, was da zu tragen ist. Agape kostet. Und liebt mich mit eurer ganzen Seele. Und das ist die Leidenschaft. Auch viele Christen schämen sich da und verdrängen das. Ne? So viele, bei der Carol Chapel ist es häufig ein Problem bei denen, die lernen. So. Weil sie irgendwie so viel vom Wort studieren, dass sie so kalt geworden sind wie die Sadduzäer und die Pharisäer. Natürlich sollen wir die Schrift studieren und die Gesetze lieben lernen und natürlich sollen wir uns heiligen und verändern, aber so Gott sagt auch, lieb mich mit deiner ganzen Seele. Und die Seele, das ist unser Feuer. Und wir Deutschen, wir haben vielleicht mehr, aber immerhin haben wir was. Und das sollen wir geben. Und er sagt, ich verlange ja nicht so viel, dass du mir so viel Leidenschaft gibst wie ein Brasilianer. Aber ich möchte all die Leidenschaft haben, die du mir geben kannst. Ne? Gott verlangt nie mehr, als wir geben können. Und das, was ich ihm geben kann, ist gerade alles. Und vielleicht ist es morgen alles mehr. Ne? Aber gerade möchte er einfach nur alles haben, was ich gerade geben kann. So. Ansonsten müsste man nämlich erstmal definieren, was alles bedeutet. Und alles ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Er möchte nur das haben, was wir geben können. Und er wird nie mehr verlangen, sagt er in Hebräer. Er verlangt nicht mehr, als wir tragen können. Den Rest gibt er uns. Aber er sagt, wir müssen uns entscheiden für ihn. Und wenn wir uns für ihn entschieden haben, dann möchtest du auch dazu stehen. Ich liebe das so. Wenn ich Menschen kennenlerne, die vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten noch geheiratet haben, ne? Man hat sich entschieden für die Frau und das war's. Ob sie ihn nervt oder nicht, man bleibt bis zum Ende. Und dann lernt man den Menschen durch seine Agape, durch seine feste Entscheidung und lieben lernen. Man lernt sie einfach zu lieben. Ne? Und die Frau natürlich den Mann noch mehr, die braucht noch mehr Agape. So, ne? Aber es ist so, man entscheidet sich und man bleibt dabei, egal wie man sich fühlt. Egal, ob es leicht oder schwer ist. Egal, ob man das will oder nicht. Man hat sich entschieden und es ist so. Und das segnet Gott. So ist Gott. Er entscheidet sich und er bleibt dabei. Das ist Agape. Und Agape kostet immer. Agape ist nie leicht. Manchmal leicht her. So, aber dann ist es echt Gnade. Jesus ist diese Agape. Und du kannst ihn in seinem Wort und in deinem Gebet und ne, so ein, du kannst ihn betrachten, wie die Liebe durch die Welt geht und wie die Liebe wirklich ist. So, und Jesus geht und er ist wirklich gütig und er ist wirklich mild. Er muss sich nicht bemühen, er muss nicht drum kämpfen, er ist Agape. Und so wie Jesus ist, so möchte Gott uns verwandeln. Durchs Leben zu gehen und nicht mehr sich selbst zu sehen, sondern den anderen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Apostel gehen da sogar noch ein Stück höher und sagen, achte deinen Nächsten höher als dich selbst, deine Geschwister. Also erniedrige dich und mach dich kleiner. So, stell die Wünsche des anderen höher. Stell den Segen des anderen höher. So, ich möchte zur Agape werden, immer mehr. So, immer mehr mich entscheiden und dann auch in diese Entscheidung im Gehorsam gehen. Nur da ist Segen. So viele Christen, die ich kennenlerne, die sind nur auf Gefühl aus und fixiert auf das Äußerliche, auf das Wohlbefinden. Ne? Aber das ist keine Agape. Das ist dann diese Philia-Liebe, ne? Diese leidenschaftliche Liebe. Eos, genau. Ne? So, und sie kommen zum Glauben und ihm wird gesagt, Jesus will dich segnen und dich reich machen und dich beschenken und du sollst dich gut fühlen und du sollst lachen, ne? Und alles ist toll und geben mehr und mehr diese Blümchen aus dem Evangelium, ne? Aber erzählen nicht, dass es ein steiniger Weg ist und ein harter Weg, dass es was kostet, dass man sich selbst verkauft hat und sich nicht mehr gehört, dass man, als man zu Jesus gegangen ist, gesagt hat, Jesus, töte mich. Gib mir ein neues Leben. So, dass Gott einen Willen hat für uns. Ne? Und guck mal, ich habe letztens durch meine Bibellese gelesen, fand ich echt gut. Der Wille Gottes. In 1. Thessalonicher 4, wer will, kann es gerne aufschlagen, sonst lese ich jetzt einfach. Denn das ist der Wille Gottes. Wolltet ihr schon mal wissen, was der Wille Gottes ist? Hier steht's. Dass ich fröhlich bin und heiter und glücklich und die ganze Zeit lache wie so ein, keine Ahnung, behindertes Kind. So ein 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Autsch. Nee, das kann nicht sein. Ich bin ja im neuen Bund, das kann doch nicht sein. Heiligung, das ist doch nicht dein Wille. Oder? Will das wirklich Gott von mir? Ja, will er. Warum? Weil es hier steht. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und dass niemand seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern Gott hat uns berufen zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern der verwirft Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Also Heiligung ist wichtig und die Agape wirkt genau das. Weil was ist denn Heiligung? Und ich habe das schon mal gesagt, so ein, ich verstehe das, da steht, da ist, dass man heil wird, gesund wird. Ja? Wenn ich heil bin, so wenn ich wirklich gesund bin, wenn diese Krankheit und diese Geschwüre von der Sünde, die vom Sündenfall kamen, zum weg sind und raus sind, dann bin ich genauso gesund und so heil wie Jesus. So, da ist nichts Böses mehr und nichts Schlechtes. Wenn ich mich heilige, dann bin ich gut, dann bin ich rein, dann möchte ich im Licht stehen, dann möchte ich das Licht sein. So. Dann möchte ich lieben, dann möchte ich jemand anderes ein Segen sein. Dann ist es egal, ob ich dafür was bezahlen muss. Ich mach's gern. Jesus stand da und hat geliebt und er hat gesagt, ich bezahle mit meinem Leben. So, für meine Feinde, für die Menschen, die mich verachten, für die Menschen, die mich nicht wollen, für die Menschen, die aus mir machen, was sie wollen. Aber ich sterbe trotzdem für sie, ich gebe mich hin. So. Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Und ich habe das jetzt gemerkt, so nochmal intensiv, Heiligung ist einfach was Herrliches. Es ist keine Last, wenn man es im Geist tut und durch Gottes Kraft, aus Liebe heraus. So, wenn man aus Liebe heraus verändert werden möchte, dann ist es was Befreiendes und was Herrliches. So, das Herz wird frei, die Gedanken werden frei. So, ich habe auf einmal so viel Zeit und kann sie in Gott oder in meinen Nächsten investieren. So, du bist einfach ruhiger, du hast mehr Frucht, ne? So, du wirst reich, du merkst es einfach, so wie schön es ist, gereinigt zu werden von innen her. Und das Tolle ist, Gott reinigt von innen her, wenn wir das wollen. Und auf einmal wird es äußerlich immer mehr sichtbar. Ich konzentriere mich nicht auf das Äußerliche, sondern auf das Innerliche. Weil von innen her wird geheiligt. Und das ist doch was Herrliches, oder? Du hast eine Liebesbeziehung mit deinem Gott und dein Gott macht dich zu Liebe. Du legst dich Gott zu den Füßen und sagst, hier bin ich und jetzt verbring Zeit mit mir und ich möchte dich kennenlernen. Und du kriegst auf einmal diese R's, Liebe. Bist du das die einzigste Art, wann ich mal Agape-Liebe wirklich hatte? Vielleicht kennt ihr mehr, ich habe das als einziges Beispiel, weil mehr fällt mir nicht ein, wo ich wirklich als Mensch fähig bin, Agape zu haben, jedenfalls teilweise, ist, wenn ich mich gerade frisch verknallt habe. Diese Person steht so weit oben, ich denke da wohl nicht an mich. Ich mache alles. Auf einmal sind all meine Überzeugungen weg. Alles, was derjenige sagt, ist einfach richtig und perfekt. Du siehst all die Schlechtigkeiten, was siehst du? Du kriegst sie vielleicht mit, aber du lässt sie einfach gar nicht rein. Die sind zwar da und du kriegst sie mit, aber die stören dich nicht. Warum? Weil du dich hingibst und denjenigen einfach nach oben hebst. Du wirst nicht bitter. Und wenn du verletzt bist, hast du sofort wieder vergeben. Was denn? Gott möchte das in Anspruch nehmen. Und er möchte für uns Vater sein, aber auch Bruder. Jesus sagt, ich bin euer Bruder. So, er möchte auch, er sagt, ich bin euer Bräutigam, ihr seid meine Braut. Er möchte auch diese leidenschaftliche, vielleicht kein Sex, aber dieses leidenschaftliche, einfach nur brennen und sich hingeben. Das alles möchte Gott haben. Aber in Echtheit. Und das liebe ich so an Gott. Bei Agape ist geduldig. Gott weiß genau, wer ich bin. Ich bin ein Sünder, ich bin schwach, ich bin im Wachstum. Ich bin ein junger Mann im Glauben. Und Gott weiß das. Und ich liebe das so, weil selbst als ich ein Baby war im Glauben und gerade zum Glauben gekommen bin, so hat er mich behandelt, wie man ein Baby behandelt. Aber er hat mich nicht behandelt wie einen Erwachsenen. Und hat auch nicht zu mir gesagt, so, du bist jetzt ein Baby und jetzt bin ich nicht mehr erwachsen. Warum? Weil ich ein Baby war im Glauben. Genauso wenig wie ich zu meinen Kindern erwarte, dass sie sich 10 Jahre älter benehmen. Ne? Das geht nicht, ist unmöglich. Wir sind Kinder und benehmen uns wie Kinder und tun, was Kinder tun. Und für Gott ist das okay, weil er sieht ja, dass wir Kinder sind. Ne? Wir werden erwachsen, aber das müssen wir sein und das muss man werden. Ne? Wenn jetzt sich ein Erwachsener wie ein Baby benimmt, ist das was anderes. Das ist peinlich. Ne? Oder wenn jemand, der erwachsen ist, sich immer noch jugendlich versucht, so. Ja, kennt ihr ja vielleicht so, die so 50, 60 sind und immer noch, keine Angst, ist einfach nur peinlich. Das passt nicht. Ne? Aber Gott behandelt uns unser Alter entsprechend, geistlich gesehen. Ne? Genauso wie wir Väter und Mütter unsere Kinder ihrem Alter entsprechend behandeln. So. Und das ist schön, weil das ist Freiheit. Er verlangt alles von uns, aber nur so viel, wie wir gerade geben können. Ne? Ich weiß, es war eine Wiederholung. Aber das ist wichtig zu verstehen. Ich habe so viele Christen kennengelernt, die wirklich das wollen, aber irgendwie spielen sie einen Erwachsenen im Glauben, obwohl sie noch gar nicht so reif sind, ne? So verändert innerlich. Vielleicht wissen sie ganz viel, weil sie viel gelesen haben, viel gehört, aber du merkst richtig, irgendwie ist es kalt, irgendwie wirkt nicht echt, irgendwie sind sie sehr belastet, ne? So, ich weiß nur, als ich ein Kind war, da tut man sich immer größer, als man ist. Ne? Aber es ist einfach nur, es fällt auf, es ist einfach peinlich. Als Außenstehender. Ne? Man selber ist überheblich und denkt so, ja, ich bin noch viel älter. Ich weiß nicht, ich war 10 und ich dachte, ich muss in den Stimmbruch kommen. Also hatte ich, da ich eine sehr hohe Stimme habe, dann versucht, immer tief zu reden. Die Leute haben sich bestimmt krank gelacht. Aber ich dachte, naja, ich muss jetzt in den Stimmbruch kommen und angeben. Ist einfach nur dumm und kindlich. Aber was Gott fordert, ist Heiligung. Und das bedeutet, Prozess. Und das bedeutet, dass wir wachsen wollen und ihm ähnlicher werden wollen. Das ist sein Wille für uns. Warum? Weil es uns frei macht und weil es andere frei macht. Und noch eine Sache. Hatte ich das hier nicht mal irgendwie? Reicht. Geh mal zurück. Hab's gleich geschafft. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also, was ist es, was Gott jetzt von uns will? Und was ist Heiligung? Gott ist heilig. Und er ist heilig, deswegen sagt er, möchte auch, dass wir heilig sind. Aber was ist denn nur heilig? Schön, dein Bild ist Heiligung, aber was ist heilig? Was ist denn Heiligung? Wie sehe ich denn dann aus? Was verlangst du denn von mir? Ich kann doch jetzt nicht heilig werden. Ich weiß noch nicht mal, was heilig ist. Du verlangst von mir zu lieben. Okay, so, was ist denn Liebe? So, ist es alle anzugrinsen und zu umarmen und so zu tun, als ob ich jeden lieb und jeden mag? Und was ist Liebe? Ich soll lieben, okay. Aber was ist Liebe? So. Was ist denn Vertrauen? Na gut, das geht noch. Aber was ist Glaube? Du sagst, ich soll glauben. Gut, ich glaube, aber was ist denn Glaube? Ist es wirklich nur, dass man das für echt nimmt, was man denkt? Oder ist Glaube viel tiefer und hat viel mehr zu sagen? Das sind Gesetze. Glaube, Hoffnung und Liebe, das ist ein Gesetz. Heiligung ist ein Gesetz, ein Gebot, sein Wille. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir Zeit persönlich nehmen und wir müssen eine Entscheidung treffen, wie sehr wir Gott lieben und so sehr, wie fest unsere Entscheidung ist, desto reicher werden wir auch an dem. Je weniger wir uns entscheiden, desto weniger werden wir besitzen. Das ist normal. Und das ist eben das, was David sagte, oh, ich denke über dein Gesetz nach. Der hat nicht drüber nachgedacht, so du sollst auch, aber er meint jetzt hier nicht mit, dass er nur die Gesetze sich angeguckt hat, sondern er hat drüber nachgedacht und nachgesinnt, okay, Liebe, liebe Gott, was heißt Liebe? Was umfasst das? Liebe ich? Liebe ich nicht? Wie werde ich denn von dir geliebt? Wie behandelst du mich denn? Und so soll ich auch werden. Okay, aber wie kann ich das denn werden? Ne? Und das Einzige, wie wir mehr und mehr lieben können oder heilig werden können, so wie Gott reagieren und handeln und fühlen und denken, das funktioniert nur durch den Heiligen Geist. Und das ist so. Jesus hat gesagt, ich kann euch hier nicht vor Weiß zurücklassen, ich lasse euch nicht vor Weiß zurück. Ihr werdet alleine, ihr könntet das nicht von eigener Kraft. So, und die 10 Gebote sind gegeben, sagt Paulus, damit wir erkennen, dass wir nicht Gott sind. Aber wie kann ich denn das nur erreichen? Wenn ich es von mir aus nicht kann, natürlich durch Gott. Wie wir letzte Woche gelesen haben, er ist derjenige, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Aber wir sollen Furcht haben und zittern, um unsere Erwählung voll zu machen. Steht im Philipper 3 oder 4, gleich am Anfang. Ich brauche einen Heiligen Geist. Und das ist eben das Schöne. Das Einzige, was ich tun muss als Mensch, ist, mich zu entscheiden. Jeden Tag. Nimm dein Kreuz auf dich, folg mir nach, verleugne dich selbst. Täglich. Wer das Leben verliert, der wird Leben bekommen. Und das ist eben so. Wenn ich Agape mehr werde, so dann bedeutet das, dass ich sterbe mehr. Ich stelle mich zurück und konzentriere mich mehr um das, was um mich ist. Das ist sich selbst verleugnen. Das ist sich selbst sterben. Und Jesus sagt, ich habe den Geist in euch gegeben und er wird es möglich machen. Er gibt euch Kraft. Er gibt euch die Einsicht. Er lehrt euch die Dinge, die Liebe. Er gibt euch das Verstehen dafür, was es bedeutet und warum es wichtig ist. Und er wird euch auch ermahnen und er wird euch auch trösten. In den Zeiten, wo ihr schwach seid oder in den Zeiten, wo ihr leiden müsst für die Wahrheit. Ne? Wo die Menschen sich an euch stoßen werden, und euch wehtun werden. Und das ist eben. Ich liebe das so an Gott. Ich meine, er weiß, ich kann nichts. Genauso wenig, wie ich weiß, dass meine Kinder jetzt nicht viel können. Ich mache alles für sie. Oder Dorit. Wir denken für sie, so wir trösten sie, wir decken für ihnen den Tisch, wir kaufen für sie ein, wir machen ihre dreckigen Sachen sauber. Ne? Unsere Kinder, was machen sie? Sie spielen und sie schlafen. Ne? So. Wir bringen ihnen bei, langsam Stück für Stück gehorsam zu werden, auf uns zu hören. So, wir zeigen ihnen, dass es Konsequenzen hat, wenn sie Fehler machen und nicht hören. Wir bringen ihnen in Liebe bei, uns zu vertrauen, auf uns zu hören, unsere Stimme zu suchen, zu uns zu kommen, wenn sie Fragen haben. Wir wollen ihnen ein gutes Zeugnis sein, ein gutes Vorbild, damit sie ihr Leben lang, auch wenn sie erwachsen werden, wissen, bei meinen Eltern ist ein Weiserer, da gehe ich hin. Die sind gut zu mir. Die geben mir wirklich das, was ich brauche. Die sind doch ehrlich zu mir und weisen mich auch mal zurecht oder sagen, nee, da lagst du daneben. So. Und genau so ist der Vater auch. Er nennt sich ja, unser Schöpfer nennt sich ja Vater. Und er behandelt uns so und wir brauchen keine Angst haben. Und das ist doch schön, oder? Er will unsere Heiligung, so wie ich will, dass meine Kinder tolle, gesunde, nette Menschen werden. So. Aber ich kann es von ihm jetzt gerade nicht verlangen. Gerade streiten so ein Spielzeug. Oder denken nur an sich. So. Und trotzdem kannst du beobachten, wie sie älter werden und verformt und immer mehr auch mal an andere denken. So. Ich weiß noch, Nora, die war total, also die wollte nie teilen, wie mein Zeugs, ne? Und das ist toll, weil wir haben mit ihr geredet, wir haben ihr das erklärt und sie hat irgendwann hat's Klick gemacht und sie gibt eigentlich gerne, ne? So alles. Letztens kam sie an vom Arzt, hatte Gummibären bekommen und saß vor Piet und kam rein und hat gesagt, hier hast du einen Gummibär. Das hättest du früher nie gemacht. So ist es halt auch. So, Gott liebt uns. Und wer diese Liebe haben möchte, der wird zu dieser Liebe. Das verändert einfach. Aber Agape kann nicht in uns reingelegt werden. Das ist unmöglich. So, Agape muss wachsen. Aus eigenem Wollen her. So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns heiligen. Dass wir sagen, ich möchte gar keinen Dreck in mein Leben lassen. So, ich möchte dich suchen mit allem, was ich gerade habe. So, ich möchte mehr von dir haben. So, Gott fordert das, ist ein Gesetz. Aber wer dieses Gesetz leben möchte und da drin wachsen möchte, so der wird echt glücklich werden. Auch hier schon. Auch wenn er nicht alles hat, wird es ihm egal sein. Weil er trotzdem weiß, dass er mehr hat, als er braucht. Oder sie. Ja, und ich möchte nachfolgen. Aber bevor ich dir nachfolgen kann, muss ich erstmal verstehen, wie du bist und mich entscheiden und so. Und ja, und du bist gut zu uns und ich danke dir dafür. Und ich danke dir für die Heilung, die ich schon erfahren habe und dass du meinen Charakter wirklich änderst, mein Herz, so dass du meine Einstellungen, meine Einsichten änderst. So, und dass ich schon ein ganz anderer Mensch bin als vor 10 Jahren. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und ich danke dir, dass du keinen Stress machst, dass du nicht mehr von mir verlangst, als ich von mir verlange. Ich bin so unzufrieden oft und will schneller wachsen, als ich kann und aber du weist mich dann zurück und, ja, und sagst, sei ruhig und warte jetzt mal. Also ich danke dir, dass du dir Zeit lässt und dass du einen Plan hast, dass wir da sicher sind, dass wir dir alles geben sollen, uns einfach nur hingeben sollen. Und, ja, und ich will dich, dass du uns wirklich lehrst, was diese Hingabe heißt, was diese Liebe wirklich bedeutet und ja, was Heiligung wirklich bedeutet, was dein Wille wirklich bedeutet und dein Plan, was von neuem geboren bedeutet. Ja, was Glaube bedeutet. Ich bitte dich, dass du in unsere Herzen kommst und uns immer wieder daran erinnerst, dass wir dich kennenlernen durch deine Schrift. Dass wir dich dort suchen und drüber nachdenken, nachsinnen. Und bitte sehr laut, Heiliger Geist, und lehre du uns. Und ich danke für deine Führung und ich danke dir für diesen Frieden, den ich habe. Und diese Freude, selbst in Zeiten, wo ich traurig bin. So diese innere Ruhe irgendwie und Gelassenheit. Ich danke, dass du mich zum besseren Ehemann, zum besseren Vater, zum besseren Menschen machst und ja, dass du rausräumst, so dass Platz ist in mir für andere Menschen und für dich vor allem. Danke, dass du nicht aufhörst und ich bitte dich, dass du uns zum Licht hier machst, so dass die Menschen erkennen, dass das Band der Liebe uns hier verbindet und dass ja, die Liebe du bist. Bitte zeig uns, so wie wir, was uns abhält, heller zu strahlen, was uns abhält, in deiner Liebe zu wachsen und verändert zu werden. Vater, wir wollen dir danken und wir wollen dich preisen und loben. Und du bist ein wunderbarer Schöpfer, ein wunderbarer Gott. Und ja, du hast uns gemacht mit deinen Händen und du hältst uns so fest mit deinen Händen. Danke für deinen Sohn. Danke, dass du uns nicht aufgibst, sondern deine Entscheidung steht für immer, ewig. Ja, das ist wunderbar. Amen.